Guten Morgen. In diesem Lied, da war wirklich von einem Neuanfang die Rede. Von einer Kraft, die nicht in uns drin ist, in der wir etwas gebrauchen, was wir ja schon längst haben, sondern die von außen auf uns kommt und uns ermöglicht, etwas ganz anderes zu leben und zu erleben. Der Bibeltext, den ich heute Morgen lesen möchte, spricht auch davon. Und ich bitte Payam schon mal, hier zu mir nach vorne zu kommen. Wir haben ja eben schon durch sein Gebet mitbekommen und andere wissen es vielleicht auch schon, dass seine Verhandlung in Trier gut verlaufen ist, dass er einen positiven Bescheid bekommen hat und in Deutschland bleiben darf. Ich lese uns den Text erst in Deutsch und dann werden wir es in persischer Sprache hören für diejenigen, die das besser verstehen. Ich lese aus dem dritten Kapitel des Johannesevangeliums die Verse 1 bis 16. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Jesus entgegnete: Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte: Ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Aber wie kann das geschehen, fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israels weißt das nicht, entgegnete Jesus. Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen, der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat, und nicht verloren geht.
تولد تازه. یک شب یکی از روحانیون بزرگ یهود برای گفت و شنود نزد عیسی آمد. نام او نیقودموس از فرقه فریسی ها بود. نیقودموس به عیسی گفت: استاد، ما روحانیون این شهر همه می‌دانیم که شما از طرف خدا برای هدایت ما آمده اید. معجزاتتان نشان می‌دهد که خدا با شماست. عیسی جواب داد: اگر تولد تازه پیدا نکنی، هرگز نمیتوانی از ملکوت خدا را ببینی. این که میگویم عین حقیقت است. نیقودموس با تعجب گفت: منظورتان از تولد تازه چیست؟ چگونه امکان دارد پیرمردی مثل من به شکم مادرش بازگردد و دوباره متولد شود؟ عیسی جواب داد: آنچه میگویم عین حقیقت است. تا کسی از آب و روح تولد نیابد، نمیتواند وارد ملکوت خدا شود. زندگی جسمانی را انسان تولید میکند، ولی زندگانی روحانی را روح خدا از بالا میبخشد. پس تعجب نکن که گفتم باید تولد تازه پیدا کنی، درست همان گونه که صدای باد را میشنوی، ولی نمیتوانی بگویی از کجا میآید و به کجا میرود. در مورد تولد تازه نیز انسان نمیتواند پی ببرد که روح خدا آن را چگونه عطا میکند. نیقودموس پرسید: منظورتان چیست؟ من سخنان شما را به درستی درک نمیکنم. عیسی جواب داد: نیقودموس، تو از علمای دینی اسرائیل هستی، چگونه این چیزها را درک نمی کنی؟ به راستی من آنچه را که می دانم و دیده ام می گویم، ولی تو نمی توانی باور کنی. من از امور این دنیا با تو سخن می گویم و تو باور نمی کنی. پس اگر از امور آسمان با تو صحبت کنم، چگونه باور خواهی کرد؟ چون فقط من که مسیح هستم از آسمان به این جهان آمده هم و باز هم به آسمان برمیگردم. همان گونه که موسی در بیابان مجسمه مار مفرقی را بر چوب آویزان کرد تا مردم به آن نگاه کنند و از مرگ نجات یابند، من نیز باید به صلیب آویخته شوم تا مردم به من ایمان آورده از گناه نجات پیدا کنند و زندگی جاوید یابند. آمین.
In der Nacht kam dieser Mann zu Jesus. Die Rabbinen, die theologischen Lehrer im damaligen Israel behaupteten, nachts ließe sich das Wort Gottes am besten erforschen. Ganz pragmatisch, weil man da nicht gestört wurde. Vielleicht war das der Grund, warum er nachts kam. Vielleicht aber auch, weil er nicht gesehen werden wollte. Denn Jesus kam bei vielen Theologen nicht so gut an. Er war so anders, so gnädig, so barmherzig. Sein Thema war nicht das penible Einhalten von Gesetzesregelungen und Frömmigkeitsübungen. Sein Thema war die Beziehung eines Menschen zu Gott. Nikodemus war ein Archon, ein Oberster unter den Juden. Er gehörte somit zum Hohen Rat der höchsten gerichtlichen Instanz der Juden, die aus 71 Mitgliedern bestand. Unter der römischen Besatzungsmacht waren sie etwas eingeschränkt, aber trotzdem hatten sie weitreichende Kompetenzen. Ihre Aufgabe war vor allen Dingen Rechtsprechung in religiösen Fragen, und zwar über alle Juden, egal wo in der Welt sie lebten. Es gehörte auch dazu, sich mit allen zu beschäftigen, die in dem Verdacht standen, falsche Propheten zu sein. Nikodemus stellte Jesus eigentlich nicht direkt eine Frage. Er fing ganz positiv an. Er sagte: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat, denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Das war sehr schön. Darüber freut man sich, wenn jemand einem das so sagt. Aber Jesus macht ihm deutlich: Schön, aber es reicht nicht aus. Es geht nicht darum, Erkenntnisse zu sammeln über jemanden, sondern es geht wirklich um einen neuen Anfang, um ein neues Leben. Jesus kommt damit direkt zum Kern. Er macht deutlich, dass zum Erleben der Gegenwart Gottes, zum Erfahren des Reiches Gottes, das Gott baut, eine Geburt aus Wasser und Geist dringend erforderlich sei. In anderen Worten, es reicht eben nicht aus, erkannt zu haben, dass durch Jesus Wunder geschehen können, dass Jesus von Gott gesandt wurde. Das alles sind Dinge, die haben mit unserem Wissen zu tun. Jesus macht klar, es geht nicht um Wissensvermehrung. Es geht wirklich um dein Leben. Und mögen wir ja vielleicht so unsere Gedanken haben, wenn wir diesen Text hören, im Judentum war der Begriff der neuen Geburt nicht fremd. Wenn jemand zum Judentum übertrat, und das geschah immer wieder, sie waren nicht alle durch Geburt Juden, sondern die Juden missionierten in der damaligen Welt und erzählten Menschen von dem einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, und viele wandten sich ihnen zu. Wenn jemand übertrat, wurde er durch Gebet, Opfer und vollständiges Untertauchen in die jüdische Gemeinschaft aufgenommen. Seine Sünden galten als abgetan, er galt nun als neuer Mensch. Nun ist der Begriff von neuem Geborenwerden in der griechischen Sprache zur Zeit des Neuen Testaments doppeldeutig. Er kann heißen von neuem, er kann aber auch heißen von oben her. So wie das in dem Lied, es ist die Kraft des Herrn, die auf uns kommt, zum Ausdruck kommt. Jesus macht klar, dass es nicht ausreicht, Erkenntnisse darüber zu haben, wer Jesus ist. Er macht deutlich, da muss noch mehr kommen. Da muss von außen etwas in dein Leben hineingeschehen. Eine Geburt aus Wasser und Geist. Für die Menschen, unter denen Jesus lebte, und für den Menschen, zu dem er hier sprach, war Wasser das Symbol für Reinigung und Vergebung der Sünden. Der Geist steht für die Kraft Gottes, für Gott, der als dreieiniger Gott persönlich in das Leben eines Menschen eintritt. Natürliches Leben, sagt Jesus, bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Er macht deutlich, es geht um eine Geburt von außen, eben nicht wie eine natürliche Geburt. Nicht ein von vorne anfangen, wie wir es am Anfang von Andrea gehört haben, dass man seine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, seine Texte, die man nicht so ganz richtig gemacht hat, nochmal neu schreiben muss und Ähnliches. Das kennen wir natürlich alle auch. Und das ist manchmal sehr ärgerlich, wenn man merkt, ich muss was nochmal ganz neu machen, weil es nicht wirklich gelungen ist, oder was neu streichen, weil die Farben nicht passen, oder die Couch verkaufen, weil die Farben nicht zur Tapete passen, wäre die Alternative gewesen. Das alles ist ärgerlich, aber es ist ja keine komplette Veränderung. Das, wovon Jesus hier spricht, ist ein hundertprozentiger Neuanfang. Nicht mehr natürlich geboren, sondern von oben her, von Gott her. Das ist das, worum es Jesus geht. Es geht ihm um ein Geschehen, das vielleicht auch mit äußeren Handlungen verbunden sein kann, aber das Entscheidende ist eine komplette Veränderung des Menschen. Christen sprechen in diesem Zusammenhang manchmal von einer Wiedergeburt. Und manche gebrauchen den Begriff der wiedergeborenen Christen, der nun heute mit sehr, sehr unterschiedlichen Inhalten gefüllt werden kann, auf die ich gar nicht im Einzelnen eingehen kann. Vor allen Dingen ist er missverständlich. Denn dieser Begriff taucht ja auch in ganz anderen Kreisen auf. Ich erinnere mich daran, wie ich vor über 20 Jahren einmal in Worms zu einer Podiumsdiskussion eingeladen wurde, weil einige Menschen aus der Esoterik- und Hexen- und sonst was Szene in Worms auf die dortige Baptistengemeinde nach einer Evangelisationsveranstaltung zukamen und sagten, hey, ihr sprecht auch von Wiedergeburt, aber irgendwie ist das bei euch anders, können wir darüber mal diskutieren. Das haben wir dann auch gemacht, paar hundert Leute in einer Schulaula, und es war eine richtig heiße, gute Veranstaltung, bei der sich natürlich auch klar herausstellte, dass dieser Begriff sehr viele Bedeutungen haben kann. Er ist auch gebräuchlich in der Esoterik, zum Beispiel in der Anthroposophie oder auch in fernöstlicher Philosophie. Und dann ist meistens damit gemeint, dass jemand stirbt, ein innerer Wesenskern erhalten bleibt und immer wieder in hinduistischer Vorstellung sogar viele Millionen Mal wiederkommt in unterschiedlichsten Formen. Sieht die westliche Esoterik das als positiv an, weil sie sagt, es ist immer ein Fortschritt, dann kann das in der fernöstlichen Religionswelt was ganz anderes bedeuten und auch ein Rückschritt sein. Das christliche Konzept, die Bedeutung der neuen Geburt im christlichen Sinne klingt anders und darf nicht mit diesen Vorstellungen verwechselt werden. Im 9. Kapitel des Hebräerbriefes heißt es, sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal. Und darauf folgt das Gericht. Der Autor des Hebräerbriefes vergleicht diese Einmaligkeit des Lebens sogar mit dem Opfer, das Christus gebracht hat. Um diesen Satz herum heißt es, Tatsache jedoch ist, dass er nur einmal, Christus nur einmal in die Welt kam, jetzt am Ende der Zeiten, um uns durch das Opfer seines eigenen Leibes von der Sünde zu befreien. Genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht, als Opfer, das die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Nach christlicher Überzeugung müssen wir unsere Schuld nicht in Millionen Leben abtragen. Wobei man sich fragen müsste, wie soll das überhaupt gehen? Wir sind nicht zu endlosem Leiden verurteilt. Und wir müssen nicht in unendlicher Ahnungs- und vielleicht Hoffnungslosigkeit leben. Unser Schicksal kann sich in diesem Leben klären. Und es gibt Gewissheit, die nicht ihren Grund in uns und unserer Gutherzigkeit und unseren guten Taten hat, sondern in Christus, der alles für uns getan hat. Nikodemus hört von dieser Möglichkeit eines hundertprozentigen Neuanfangs. Und er stellt ganz zu Recht die Frage, wie soll das denn gehen? Und das ist gut und richtig. Das ist sogar wichtig, dass wir uns trauen, einmal nachzufragen und Dinge zu besprechen. Es ist ja oft so, wenn wir konfrontiert werden mit dem, was Gott sagt, wenn wir ganz allgemein gesagt mit Weltanschauung und Religion konfrontiert werden, dass wir das nicht sofort verstehen. Und das ist ziemlich normal. Wenn Jesus davon spricht, es gibt eine natürliche Geburt, die haben wir alle hinter uns, da bin ich hundertprozentig sicher. Es gibt aber auch eine geistliche Geburt, dann ist das etwas ganz anderes. Und dann kann das sein, dass man mit manchen Dingen und Aussagen und Sichtweisen gar nicht so klarkommt. Nikodemus traut sich zu fragen, wie ist das denn? Und da sagt Jesus ihm, darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Und dann fragt Nikodemus nochmal, aber wie soll das denn jetzt geschehen? Und dann erklärt ihm Jesus, dass wir, so meint er, von Dingen reden, die wir kennen, das, was wir bezeugen, haben wir gesehen, wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge rede, wie werdet ihr mir denn glauben können, wenn ich über himmlische Dinge rede? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Jesus meint, lieber Nikodemus, als jüdischer Theologe, als einer der Leute aus dem Hohen Rat, müsstest du doch eigentlich wissen, wovon ich rede. Und er macht deutlich, es geht nicht um ein mystisches Ereignis, um eine starke emotionale Erfahrung, ein Schauern auf dem Rücken oder was auch anderes. Das alles ist nicht ausgeschlossen. Aber das Entscheidende ist, dass ein Mensch wirkliche Veränderung erfährt und dass Wirkungen dieses Geistes Gottes, der in das Leben eines Menschen kommt, sichtbar werden. Für Geist und Wind gibt es sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen, in dem das Neue Testament geschrieben wurde, ein Wort. Im Hebräischen Ruach, im Griechischen Pneuma. Geist und Wind, das gleiche Wort. Menschen, die ihr Leben an Gott ausrichten, die ihm vertrauen, empfangen seinen Geist, der sie verändert. Jesus vergleicht das hier mit dem Wind. Er macht deutlich, der ist auch da, du siehst ihn nicht, aber er bewirkt etwas. Je stärker der Wind ist, desto deutlicher erfährt man das. Manchmal merken andere das vielleicht eher, als man selber es merkt. Ich denke daran, wie ich vor etlichen Jahren in einer Stadt im Ruhrgebiet eine Vortragswoche hatte und ein junger Mann fing in dieser Woche an, Christus zu vertrauen. Ich habe mit ihm gesprochen, mit ihm gebetet. Ein bisschen kannte ich seine Familienumstände, aber nicht sehr viel. Ich war ja nur eine Woche dort am Ort. Ein Jahr später war ich noch einmal in der gleichen Gemeinde, erkundigte mich nach ihm, er war auch da und man sagte mir, ja, am nächsten Sonntag wird seine ganze Familie in unserer Gemeinde getauft. Alkohol, Zwistigkeiten untereinander, all das hatte in dieser Familie eine Rolle gespielt. Aber dieser junge Mann, ich glaube, er war damals 16 Jahre alt, wurde vom Geist Gottes bewegt und seine Familie erfuhr dadurch Veränderung, weil er verändert worden war und sie merkten, hier ist eine Kraft von außen, die wir brauchen, die auch unser Leben erneuern kann. Jesus macht in diesem Gespräch mit Nikodemus deutlich, dass nur er Kompetenz hat, Aussagen über Ewigkeit und Himmel zu machen. Nur einer ist aus dem Himmel herabgekommen, der Menschensohn, ein Begriff, der ganz deutlich im Neuen Testament von Jesus auf sich selber angewandt wird. Er ist nicht nur irgendein religiöser Lehrer, Jesus ist nicht nur irgendein Prophet, er kennt den Himmel und hat ihn um unseretwillen verlassen, denn Jesus ist Gott, der sich erniedrigt hat, Mensch zu werden. Und er macht deutlich, das Entscheidende, um Gott in deinem Leben wirken zu sehen, ist die Stellung zu mir. Jesus gebraucht aber ein Bild, das den Menschen, die im Judentum das Alte Testament nur zu gut kannten, bekannt war. Er sagt, wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Jesus bezieht sich dabei auf einen Text aus dem 4. Buch Mose in Kapitel 21. in dem das Volk von giftigen Schlangen verfolgt wurde und viele ihr Leben lassen mussten. Und Gott dann deutlich macht, errichte doch eine eherne Schlange. Und wer darauf schaut, der bleibt vor dem Tod bewahrt. So steht das im 4. Buch Mose. Diese Schlange soll nach 2. Könige 18 später unter dem König Hiskia zerstört worden sein, weil die Menschen auf einmal angefangen hatten, sie anzubeten. Sie hatten vergessen, woher das eigentlich kam. Aber die jüdischen Theologen erklärten nicht, die Schlange tötete und schenkte Leben. Vielmehr glaubte das Volk Israel, das zu der Schlange aufblickte, solange Mose sie emporhielt an ihn, der Mose befohlen hatte, so zu handeln. Gott machte also die Menschen gesund. Dieses Bild aus alter Zeit gebraucht Jesus hier. Er macht deutlich, so wie da zur Schlange aufgeschaut wurde, so werde ich erhöht werden, gekreuzigt werden, können wir im Nachhinein sagen. Und wer dann auf mich schaut, der darf leben. Da geht es nicht mehr um das natürliche Leben, um das Weiterleben können, nachdem man von einer giftigen Schlange gebissen wurde, sondern da geht es nun um ewiges Leben, das Jesus schenkt. Er macht deutlich, das Äußere ist nicht entscheidend, sondern die Haltung dessen, der zu mir aufschaut, der von mir Hilfe haben will. Um mich geht es. Und Jesus fasst das zusammen in einem Satz, der einer der bekanntesten Worte der Bibel sein dürfte. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Manche kennen das vielleicht in der Sprache von Martin Luther, der es ein bisschen anders übersetzt hat, aber im Sinn ist es immer das Gleiche. Der an ihn glaubt, das bedeutet im heutigen Sprachgebrauch nicht einen vagen Glauben, so im Sinne, ja, so könnte es sein, sondern das Wort, das hier steht, bedeutet Vertrauen. Also eigentlich müsste man sagen, der ihm Vertrauen schenkt. Jesus holt in diesem Gespräch mit diesem Satz die neue Geburt, von der er gesprochen hat, auf eine ganz einfache Erklärung herunter. Er hat vom Wasser gesprochen, vom Reinwerden und der Vergebung. Er hat vom Geist gesprochen, Gott, der in das Leben eines Menschen hineinkommt und es verändert. Und jetzt sagt er noch einmal ganz einfach den Weg, der dahin führt. Jeder, der ihm Vertrauen schenkt, der dem Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist, Mensch geworden ist, vertraut, der erhält ein Leben, das nicht mehr zeitlich begrenzt ist. Dieses Leben wird nicht mehr beschränkt. Es wird nicht mehr beendet durch den Tod des Körpers. Dieses Leben hat ewigen Bestand. Es nimmt heraus aus der Angst, etwas verpassen zu können. Wer ewig lebt, der verpasst nichts mehr. Er hat ja schließlich eine Ewigkeit. Es nimmt heraus aus der Angst, ob Gott uns annimmt. Wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben, sagt Jesus. Es nimmt heraus aus Leistungszwang und abartigen Ideen davon, was man für Gott tun müsse, um von ihm angenommen zu werden. Und da sind Menschen ja auf die abstrusesten und grausamsten Ideen gekommen, bis hin zu Mord und Massenmord, mit dem man meint, Gottes Willen erfüllen zu müssen, bis hin zu Selbstmordattentaten und anderen Dingen, wodurch Menschen meinen, sich bei Gott etwas verdienen zu können. Jesus macht klar, egal auf was für Ideen du kommst, sie stimmen nicht. Nein, ewiges Leben erhält jeder, der ihm vertraut, der ihn einlädt, in seinem Leben das Sagen zu haben. Gott gab seinen Sohn hin. Er starb für uns am Kreuz. Er sorgte dafür, dass wir rein werden von aller Schuld und Sünde, die uns von Gott trennt. Er hat bereits alles getan. Und wie wir das eben aus dem Hebräerbrief gehört haben, ein und für allemal. Da braucht nichts weiteres mehr zu geschehen. Jeder, der ihm nun vertraut, der hat ewiges Leben und geht nicht verloren. Diese Aussage ist eigentlich ganz eindeutig. Sie nimmt uns Angst. Sie lädt uns ein, Jesus zu vertrauen, ihm zu glauben, zu vertrauen, dass er uns in seiner Hand hält. Gott, so sagt Jesus, hat der Welt seine Liebe gezeigt. Gottes Liebe gilt der Welt. Sie ist unbegrenzt. Es gibt auch innerhalb der christlichen Szene, gerade in den letzten Jahren, so eine Bewegung, die das relativieren will. Die sagt, ja, Gott hat einige erwählt zum Heil. Auch in unserer freikirchlichen Landschaft macht sich so etwas breit. Es widerspricht den Aussagen über die Liebe Gottes, die wir im Neuen Testament finden. Im 2. Timotheusbrief schreibt Paulus, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott grenzt Menschen nicht aus. Er lädt jeden zu sich ein. Jesus lädt jeden ein, ihm zu vertrauen. Jesus ist Sohn Gottes, der von ihm gegeben wurde, um für jeden von uns am Kreuz zu sterben. Und wer sich ihm anvertraut, der hat ewiges Leben. Nicht der kriegt's vielleicht. Es braucht keine Ungewissheit mehr zu geben, denn Gott sagt ewiges Leben zu. Dafür brauchen wir uns nicht zu qualifizieren. Denn Gott hat ja seinen Sohn dafür gesandt. Jesus hat für unsere Qualifikation vor Gott gesorgt. Wir dürfen mit ihm Gemeinschaft haben. Wir dürfen wissen, ich habe ewiges Leben. Nicht, weil diejenigen, die das von sich behaupten können, besser sind als andere, sondern weil Jesus alles getan hat. Jesus lädt uns ein, auf ihn zu schauen, von ihm ewiges Leben zu erwarten, ihm zu vertrauen, seinen Heiligen Geist in unserem Leben zu empfangen, der uns verändert. Jesus lädt uns ein. Diejenigen, die diese Einladung schon lange angenommen haben, denen sollte das immer wieder neu bewusst sein. Und andere, die sich dessen nicht so sicher sind, die dürfen es so machen wie Nikodemus. Die dürfen hingehen und fragen. Vielleicht darüber sprechen mit jemandem, vielleicht mit jemandem gemeinsam beten, vielleicht ganz einfach auf Jesus schauen, ihm danken für die Vergebung, die er getan hat, und anfangen, ihm zu vertrauen. Lasst uns bitte einfach einen Moment still sein, werde das dann mit einem Gebet beenden. Ja, es ist so gut zu wissen, dass es keinen Menschen auf dieser Erde gibt, dem deine Liebe nicht gilt. Du hast die Welt geliebt. Niemand wird von dir ausgegrenzt. Jesus ist für uns alle gekommen, ist für uns alle ans Kreuz gegangen. Du hast unser aller Schuld auf ihn geladen und er hat sie getragen. Wir sind eingeladen, ihm zu vertrauen. Zu wissen, du schenkst uns ewiges Leben. Herr, öffne uns für dich. Öffne uns für dein Wirken. Öffne uns für deine Vergebung. Schenke uns Vertrauen zu dir. Amen.